Es ist wirklich warm. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Was uns heute beschäftigt, ist eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte. Sie ist mystisch, sie ist fantastisch, sie ist unheimlich und sie ist geheimnisvoll. Und das hoffe ich, dass mir das gelingt, euch deutlich zu machen, sie ist eine Mustergeschichte. Es ist nicht wichtig, nicht wirklich wichtig, wann die Geschichte gespielt hat. Es ist nicht mal wichtig, wo sie gespielt hat. Es ist nicht wichtig, wer im Einzelnen dabei war. Es ist nicht mal wichtig, ob sie tatsächlich stattgefunden hat. Das eigentlich Wichtige ist, was Gott dir und mir heute Morgen mit dieser uralten, mystischen und geheimnisvollen Geschichte sagen will. Erste Buch Mose, ganz vorne, Kapitel 11, geht's los mit Vers 1. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Fantastisch. Alle verstehen sich. Kein Aufwand mehr. Nicht mehr hier Google-Übersetzer oder wenn du ins Ausland fährst, keine Ahnung, musst du immer ein Wörterbuch dabei haben in Garmisch-Partenkirchen, damit du die Einheimischen verstehst. Oder so. Nein. So soll das sein. Alle haben dieselbe Sprache. Alle verstehen sich. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Lande Shinar. Dort ließen sie sich nieder. Also der kurze Hintergrund, ansonsten sind die Menschen vorher, so erzählt die Geschichte, wir sind ja ganz vorne, kurz nach der Sintflutgeschichte mit Noah und so, da sind die Menschen in Zelten durch die Gegend gelaufen, ja, von einem Ort zum anderen und dann sind sie nass geworden, dann haben sie die Herden von da nach da getrieben, dann hat es mal gar nicht geregnet, das war auch furchtbar, na wir kennen das ja zur Genüge. Und dann stelle ich mir vor, wie die abends am Lagerfeuer sitzen, miteinander die Menschen, und dann erzählen sie sich alte Geschichten von Noah und von Adam und Evchen und von Kain, wie der seinen Bruder Abel totgeschlagen hat aus lauter Neid. Und auf einmal haben sie eine Idee. Sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie nämlich als Bausteine verwenden und den Asphalt und Asphalt als Mörtel. Menschen wollen sesshaft werden. Das erzählt die Geschichte vordergründig. Man könnte auch sagen, sie wollen bei Regen trocken bleiben. Ja? Sie wollen also nicht mehr im Zelt wohnen, sondern sie wollen gerne ein Dach über dem Kopf haben. Das geht mir auch so. Jeden Sommer, ja, nach einer Woche Sommerlager, zwei Wochen Jugendfreizeit im Zelt, da will ich auch gerne wieder sesshaft werden, möchte ich gerne auch wieder ein Dach über dem Kopf haben. Und manche Mitarbeiter, die dabei sind, die können das bestimmt auch nachvollziehen. Albrecht nickt, das finde ich gut. Schön, dass du unter uns und bei uns bist. Deine Schwester natürlich auch, die ist genauso selten da und die wird nicht extra begrüßt, nur weil Albrecht ja. Alles gut. Dann sagten sie, los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Also Häuser haben den großen Vorteil, sie sind im Sommer trocken und im Winter sind sie warm. Und im Sommer sind sie vielleicht sogar noch kühl. Und in die Mitte, da wollen sie einen Turm stellen. Und ich stelle mir vor, die wollen das so zur Orientierung haben, dass da die Hirten, die trotzdem noch rumlaufen, irgendwer muss ja die Schafe hüten, dass die wissen, wo die Heimat ist und damit sie zurückkommen und alles wiederfinden. Aber wer die Geschichte kennt, weiß, das ist nur die halbe Wahrheit und vielleicht sogar eine ganze Lüge. Seine Spitze soll in den Himmel ragen, sagten sie. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Diese Geschichte ist eine Mustergeschichte, denn sie wollen den Turm und die Stadt nicht bauen zur Orientierung für die Hirten, die sich vielleicht verlaufen haben und abends spät nach Hause kommen, sondern sie wollen Gott sein. Sie wollen nach den Sternen greifen. Sie wollen einen Turm bis an den Himmel bauen. Das ist ein Bild dafür, dass die Menschheit sich ausstreckt, selber Gott zu sein. Den Himmel leer zu räumen und zu sagen, wir sind hier die Bosse. Wir sind hier die Herren. Gibt ja so diese wunderbar dämliche Geschichte von Juri Gagarin, der runter wiederkam von seiner ersten Weltraum, von seinem ersten Weltraumflug und gesagt hat, ich habe Gott nicht gesehen. 20 Kilometer über der Erdoberfläche habe ich ihn nicht gesehen, wenn, dann hätte er ja da sein müssen. Diese Geschichte, ihr Lieben, ist keine Geschichte für den Kindergottesdienst, dazu haben wir sie ja längst gemacht, sondern sie ist eine Geschichte für UN-Vollversammlungen. Sie ist eine Lehrgeschichte, was geschieht, wenn Menschen versuchen, gottlos zu werden. Und sie haben so eine Sehnsucht in sich, diese Menschen damals. Die wollen sich gerne einen Namen machen. Die wollen sich gerne verewigen. Und auf einmal ist das eine Geschichte für heute und eine Geschichte für dich und für mich. Und dann fiel mir ein, dass Hitler ja alles hat in Stahl und Beton bauen lassen mit Albert Speer zusammen. Und dass der gesagt hat, an diese Gebäude, die ich baue, die werden noch imposant sein, wenn sie als Ruinen mal dastehen in 1000 Jahren. Zum Glück hat es nicht so lange gedauert und die allermeisten sind auch verschwunden. Es ist die große Sehnsucht in uns, die hier erzählt wird, aus uns selbst heraus etwas zu gelten, etwas zu sein, etwas zu bedeuten, etwas zu leisten, unvergessen zu sein. Und dann suchen sie durch ein gemeinsames Werk eine Einheit. Und sie wollen eine Masse sein, sie wollen sich einen Namen machen. Und alle Diktaturen dieser Welt haben das versucht, Menschen als Massen zu betrachten. Für mich war das eine große Entdeckung, als ich 1987 Christ wurde, war der erste Bibelvers, den ich gelesen habe, ist heute unser Trauspruch, Annes und meiner, nicht heute erst, sondern seit über 30 Jahren. Da heißt es im Buch Jesaja Kapitel 43, fürchte dich nicht, spricht der Herr, der dich geschaffen hat, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das war eine Entdeckung für mich als Jugendlicher im Sozialismus, dass mich einer persönlich meint, dass mich nicht einer in der Masse der Arbeiter- und Bauerngesellschaft irgendwo versucht unterzubringen. Neulich hat jemand gesagt, es ist immer so schön lustig in der Predigt. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist, aber jedenfalls hat ja Gott Humor und deswegen bin ich manchmal lustig. Also der nächste Vers, das zeigt, dass Gott unglaublich viel Humor hat. Da kam der Herr vom Himmel herab, er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, den die Menschen da bauten. Da muss er auch ein bisschen runtergehen, ein bisschen dichter ran, damit er sieht, was die Menschen da machen. Und ich stelle mir vor, wie Juri Gagarin mit geschwellter Brust da um seine Erde ringsherum eiert. Und der Herr sagt, was haben sie sich jetzt ausgedacht? Das ist ja süß. So ist doch Gott. Und das ist das, was dieser Mann erzählen will. Der die Geschichte schreibt. Wir denken, wir sind unglaublich bedeutsam und wir klopfen uns auf die Schulter, auf die hier. Und dann stehen wir da mit stolz geschwellter Brust und denken, oh, alle müssten uns ganz großartig finden. Und vor dem Herrn ist das alles so klein. Diese schöne, witzige Geschichte, wie einer, so ein reicher Kaufmann in den Himmel kommt und als er aufbricht auf der Erde, da fragt er, ob er sich nicht ein bisschen was von seinem Gold wenigstens mitnehmen kann. Und da sagt der diensthabende Engel, der ihn da sagt, diese Quatsche brauchst du ja gar nicht. Doch, doch, ich will das unbedingt. Na, dann ist der gnädig und dann darf der das mitbringen. Und dann kommt der angeschleppt am Himmelstor an mit den drei Goldklumpen, drei Goldbarren. Da kommt, sagt der Engel, die Tür auf und sagt, was machst denn du hier? Komm mal rein. Wieso schleppst denn du Pflastersteine mit dir rum? Wir wollen uns einen Namen machen. Und die Geschichte erzählt, wir bleiben doch Adam. Das ist hebräisch und bedeutet Erde. Das bedeutet Staub und Acker. Jeder geht irgendwann. Und wir haben so Sehnsucht danach, etwas zu sein. Und manchmal ist es so, dass uns das gut tut, wenn wir in der Masse untergehen. Dann wollen wir das gerne, wollen gar nicht auffallen. Und dann sind wir doch verantwortlich. Und die Geschichte unseres Volkes in zwei Diktaturen hat genau davon erzählt, genau davon, dass Leute gesagt haben, ich habe nichts dafür. Ich habe einfach nur mitgemacht, ja, in der DDR oder bei den Nazis. Habe einfach nur mitgemacht. Und heute, ich mache einfach nur mit. Naja, was denn, es spart keiner Energie. Machen doch alle. Da müssen erstmal die Großen anfangen. Ich mache ja nur mit. Und Gott sagt, jeder von uns ist am Ende doch verantwortlich. Weil wir eben keine Masse sind, sondern jeder für sich. Weil wir einmalig sind und Unikate. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, nicht eine geliebte Masse. Gott liebt nicht die Masse, sondern jeden Einzelnen. Und du bist gemeint. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Und Menschen wollen Gott abschaffen. Immer wieder. Gott ist toleranter. Zum Glück ist Gott toleranter. Und er beginnt neu. Schon im 11. Kapitel dieser Bibel hat Gott schon das 4. Mal neu angefangen. Mit Adam und Eva einmal, einmal mit Kain und ohne Abel, einmal mit Noah und jetzt noch einmal. Jesus hat mal gesagt, als sie ihn verhaften und die Jünger anfangen, mit dem Schwert reinzuschlagen, hat Jesus gesagt, hört mal auf damit, was soll denn das? Glaubt ihr nicht, ich könnte so machen und der Herr würde 12 Legionen Engel schicken, um mich zu retten? Glaubst du nicht, dass Gott hier hätte sagen können, was ist denn das für eine komische Stadt? Na klar, macht er aber nicht, sondern er spielt ihnen einen Streich. Ha? Gott hat Humor. Auf, sagt er. Zweimal haben die Menschen vorher das gleiche hebräische Wort gesagt, auf. Jetzt sagt Gott auf. Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Und so zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Eine Menschheit, die sich selbst zu Gott macht, kann keine Projekte mehr voranbringen. Sie verliert die gemeinsame Sprache. Und sie versinkt in der Beliebigkeit der Meinungen. Aber was hat nun dieser Text mit Pfingsten zu tun? Den Text habe ich mir ja nicht ausgesucht. Der steht ja seit Jahren und Jahrzehnten, steht er fest fürs Pfingstfest. Alle 6 Jahre ist er mal dran. Vordergründig könnte man sagen, was Heike vorgelesen hat, na, die haben alle eine Sprache gesprochen damals. Das war ja ein Wunder, dass die alle verstanden werden konnten. Ja. Heute wäre ja eigentlich Konfirmation, das wäre klasse, oder? Die Konfirmanden, wenn die nach der Konfirmation alle nie wieder Englischvokabeln pauken müssten oder Französisch oder so. Wenn die alle Sprachen könnten nach der Konfirmation, das wäre was. Oder diese ganzen Bedienungsanleitungen, ja, und Sicherheitsheftchen, die man so kriegt, wenn die alle nicht mehr in 27 Sprachen von Bosnisch über Serbo, Kroatisch und Schwedisch und so weiter sein müssten, sondern das würde eine Menge Papier sparen, das wäre ein Beitrag zum Umweltschutz, ja. Oder man müsste nicht mehr warten, bis nach der Oscar-Verleihung endlich die Filme synchronisiert haben. Ja, man könnte die gleich gucken im Kino. Früher, wer das nicht mehr kennt, das war so ein Raum, da hat man mit mehreren zusammengesessen und auf eine große Leinwand geguckt. Gott ändert, und darum ist das ein Pfingsttext, Gott ändert die Vorzeichen. 3-mal. Erstens, Gott verbindet selbst Himmel und Erde. Das, was die Menschen vorhatten und woran sie grandios gescheitert sind, tut Gott. Was Weihnachten an der Krippe in Bethlehem anfängt und seinen Höhepunkt am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung am Ostermorgen findet, kommt zum Ziel und zum Abschluss zu Pfingsten. Gott ist gegenwärtig in der Mitte seiner Gemeinde. Christus ist hier, in euch, in uns. Das hat er sich ausgedacht. Das hat er gewollt. Er ist seine Gemeinde. Wir sind sein Leib. Und er ist gegenwärtig. Du machst so? Hast du Halsschmerzen? Nee, du findest das komisch. Ich finde das auch komisch. Ach, du hast Hals. Gute Besserung, Christiane. Er ist gegenwärtig in seiner Gemeinde und in der Schrift und in der Wasser, im Wasser der Taufe und in Brot und Wein beim Abendmahl ist er gegenwärtig. Zweitens, Gott macht dir einen Namen. Gott macht dir einen Namen. Du bist getauft, wenn du getauft bist. Ansonsten lade ich dich ein. Wenn du getauft bist, bist du auf den Namen Jesu getauft. Du trägst einen anderen Namen, du trägst nicht nur deinen eigenen Namen. Und du kannst es lassen, dir einen Namen machen zu wollen. Du kannst es lassen, immer die anderen auszustechen und besser zu sein und dich zu vergleichen und dir einen Namen machen zu wollen. Du kannst es lassen, denn du bist längst wer. Jesus sagt, freut euch doch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das sagt er zu seinen Jüngern, als die mit stolz geschwellter Brust ankommen und sagen, Jesus, wir haben für dich ja super Sachen erledigt da auf den Dörfern. Da haben wir Geister ausgetrieben und haben gepredigt. Und das war toll. Wir waren so bedeutend. Und Jesus sagt, ihr Lieben, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wie gesagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, war für mich eine erste Revolution 1987, eine Revolution im Sozialismus. Und er gibt uns Ewigkeit. Er gibt dir Bestand über alles hinaus, was du dir selber geben kannst. Gott macht dir einen Namen, der nicht vergeht. Und er versteht dich in der Tiefe. Gott gibt dir nicht immer recht. Das will ich dir auch sagen. Gott versteht dich in der Tiefe. Er versteht alles. Und er kennt dich durch und durch besser als jeder andere. Und das Wunder ist, er liebt dich trotzdem. Er kennt alle deine Abgründe und er liebt dich trotzdem. Und er gibt dir nicht recht. Und er lässt dich wahrhaftig wachsen. Und er schont mich nicht und dich auch nicht. Aber er vergibt uns. Es gibt ja so ein Missverständnis, dass Gottes Gnade bedeutet, dass Gott uns immer großartig findet. Das stimmt nicht. Die Hässlichkeiten, die wir tun und denken, die findet Gott nicht großartig. Darum beten wir, sprechen wir jeden Sonntag ein Sündenbekenntnis. Weil wir das nötig haben, dass wir reflektieren und darüber nachdenken, was in unserem Leben nicht so ist, wie Gott es haben möchte. Das große Wunder ist nicht, dass Gott alles toll findet, was wir machen, sondern dass er alles weiß und uns trotzdem liebt und uns vergibt und uns annimmt. Du musst nichts gelten, du bist wertvoll und er gibt deinem Leben Ewigkeit. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann lade ich dich ein, heute ernsthaft darüber nachzudenken, dich taufen zu lassen. Und drittens, eine Sprache in der Gemeinde. Ich erinnere mich, früher waren wir in der Woche vor Pfingsten immer mit den Niederländern zusammen. Einige waren dabei, als wir noch unsere Partnergemeinde intensiver hatten. Und das war schön, wenn wir manchmal miteinander Vater Unser gebetet haben und die dann irgendwas auf Holländisch, was ich leider nicht kann, Heike könnte das jetzt sprachen. Oder wenn ihr in Afrika Gottesdienst gefeiert habt und gespürt habt, obwohl ihr wahrscheinlich nicht so viel verstanden habt, gespürt habt, dass es er ist, um den es geht und der gefeiert wird, oder? Christian. Und dann sind Menschen aus ganz verschiedenen, mit ganz verschiedenem Alter sind hier heute Morgen. Das sind Kinder, die leider keinen Kindergottesdienst haben und sich während Ernst predigt langweilen müssen. Dann sind da Jugendliche, die hoch engagiert die Gemeinde mitbauen. Und dann sind Mittelalte, ja, wir, also Mittelalter. Und dann sind die ganz Altgewordenen, die schon viele, viele Jahrzehnte dem Herrn folgen. Wie großartig. Und wir gehören alle zusammen. Und wir sind alle eine Gemeinde. Und wir sind von ganz unterschiedlicher Herkunft und wir haben ganz unterschiedliche Schulabschlüsse. Und wir haben ganz unterschiedliche Interessen und wir gehören trotzdem zusammen und sind eine Einheit. Nicht, weil wir uns so gerne mögen, sondern weil er uns verbindet. Eine Kirche sein heißt eine Einheit aus vielen Einzelnen sein, heißt nicht eine Masse sein. Das ist der Sinn der Gabenlehre, dass Paulus nicht sagt, ihr seid eine große Masse, sondern ihr seid ein Leib. Und am Leib hat jede Zelle, jedes Glied seine eigene Bedeutung, sagt er, und seine eigene Aufgabe. Und so ist dieses Bild sehr schön für uns als Gemeinde. Das ist der Sinn dieser Gabenlehre bei Paulus. Und wir sind nicht dafür da, um einander zu belehren, sondern um einander zu ertragen und um einander zu lieben. Also warum dieser Text zu Pfingsten? Weil er große Zusagen enthält. Und weil er einen großen Auftrag in sich birgt, nämlich Kirche zu sein. Das heißt, dankbar hinzunehmen, dass er uns einen Namen macht und ihm einen Namen machen. Ihm einen Namen geben, ihn bekannt machen unter uns. Sein Ort zu sein in der Welt, in Elbingenrode, in Benningstein, hier bei uns im Oberharz. Sein Ort zu sein, von dem aus wir anderen Menschen weitersagen, über seine Liebe, über seinen Anspruch, über seine Gegenwart. und dass wir seine Ehre suchen und seine Freude ausbreiten und seine Liebe miteinander leben. Und dazu wünsche ich euch und uns miteinander einfach Gottes Segen heute an unserem Geburtstag. Alles Gute. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.